Deutschland plant gerade Dutzende neue Gaskraftwerke, obwohl wir doch längst eine Technologie haben, die viel billiger ist, schneller gebaut wird und das Stromsystem viel besser stabilisieren kann. Ja, Batteriespeicher. Warum also jetzt Gaskraftwerke? Warum diese Milliarden Fehlinvestitionen? Genau darüber sprechen wir heute und warum Frau Reiche, ja, unsere Wirtschaftsministerin, mit ihrem Kraftwerksplan komplett auf dem Holzweg ist. Ja, willkommen bei Alles wird Strom. Ich bin Robin und Felix ist natürlich auch mit dabei. Hey Felix.
Moin Robin, ich grüße dich.
Sag mal, heute wird es nochmal richtig spannend, oder? Und ich frage heute und du antwortest. Was kann uns denn so grob erwarten heute?
Also ich habe vor einigen Wochen auf der Solar Solutions einen Vortrag halten dürfen und die haben mich gefragt, ob ich die Großspeicher in Deutschland oder Gewerbespeicher in Deutschland mal in diesem Vortrag ein bisschen näher beleuchten kann. Und wir hatten ja schon eine Folge mit unserem lieben Freund, dem Volker Quaschning, wo wir auch mal über dieses Thema gesprochen haben. Und ich habe dann mir die Mühe gemacht, habe dann diese Dinger vom Bundesnetzagentur und auch den Reality-Check da nochmal angeschaut von Frau Reiche. Und das ist wirklich richtig krass. Deswegen wollten wir ich eigentlich nochmal eine Folge machen heute über diesen unfassbare Entwicklung weltweit bei den Speichern, auch in Deutschland, bei den Kosten, die dort gerade wirklich massiv nach unten gehen und warum das so fatal ist, was Frau Reiche da eigentlich macht, also die Realität so krass zu ignorieren, das ist eigentlich, kann man es nicht anders sagen, volkswirtschaftlich ein unfassbares Desaster, wenn denn, oder ein Milliardengrab, wenn denn das so kommt und sie tatsächlich so viele Gaskraftwerke bauen wird, ohne zu berücksichtigen, dass eigentlich viel bessere, günstigere Lösungen dort schon zur Verfügung stehen. Und deswegen wollte ich heute auch nochmal zeigen, welche Speicher gibt es denn überhaupt? Es gibt ja jetzt nicht nur Batteriespeicher, das ist natürlich das Riesenthema. Welche gibt es überhaupt? Wie hoch ist die Energiedichte mittlerweile? Wo sind die angekommen? Über welche Lithium-Ionen-Technologie sprechen wir da? Und was ist das eigentlich, wenn wir über Wachstum sprechen? Wie groß ist dieses Wachstum überhaupt? Damit man mal so eine Idee davon bekommt, was da eigentlich auf uns zukommt. Wie viel Photovoltaik brauchen wir? Wie viel Wind brauchen wir? Wie viel flexible Lasten brauchen wir in den Netzen? Und flexible Lasten können auch Autos sein, das können Speicher sein, aber halt auch Gaskraftwerke. Und sie dann sagt, na, ich will aber Gaskraftwerke, obwohl die anderen Dinge eigentlich auch schon alle da sind. Und das ist wirklich krass. Also das ist wirklich krass, was die Dame oder was die Frau sich da überlegt hat. Und auch für uns, glaube ich, eine ziemlich krasse Geschichte, weil es den Strompreis extrem nach oben treiben könnte oder wird, wenn das so kommt. Und das ist eigentlich hochalarmierend. Das heißt, wir müssten im Grunde alle sagen, nee, Leute, so geht's nicht. Bitte, 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 lasst uns diese neuen Technologien nutzen. Das ist viel schlauer, viel smarter und viel billiger am Ende des Tages.
Also wir gehen, Felix ist schon voll im Thema drin. Felix, ja, ich muss mal ganz kurz hier, wir gehen sofort direkt rein. Ich habe hier ein paar tolle Fragen und dann wird Felix jetzt hier von mir richtig durch die Mangel genommen. Nein, Quatsch, und klärt uns mal ein bisschen auf. Und ihr fragt euch aber vielleicht, hey, so wie ist das eigentlich alles möglich? Ihr seid da wöchentlich für uns da, immer Dienstag 17 Uhr geht eine Folge online. Ja, auch jetzt im neuen Jahr 2026 sind wir natürlich für euch da. Ja, und wie ist das möglich? Dank der großartigen Unterstützung von unseren Partnern wie diesem hier.
Zu Hause oder auch unterwegs lade ich am liebsten mit meinem Partner GoE. Die haben geniale Wallboxen, die sind smart und die sind vor allem zuverlässig. Hier habe ich jetzt die Gemini, die ich fix installiert habe bei mir zu Hause. Die gibt es aber auch in der Flex-Variante. Dann könnte man sie zu Hause nutzen oder auch abnehmen, mitnehmen. Mit allen möglichen Adaptern kann man dann wirklich überall laden. Also da ist man wirklich immer sicher. Und das Geniale ist, die haben auch eine tolle App. Ja? Und in der App kann ich dann immer sehen, wie ist gerade der Ladevorgang und allem, also wirklich ganz, ganz viele Details, aber vor allem habe ich hier gerade eine Preisgrenze eingestellt. Jetzt gerade von 8 Cent die Kilowattstunde, das klingt jetzt zu gut, um wahr zu sein, da kommen noch Steuern und Abgaben obendrauf, da landen wir vielleicht so bei 30 Cent dann nachher, wenn man das hochrechnet, aber der lädt jetzt gerade nicht und man sieht auch in der App, da steht jetzt hier, der aktuelle Strompreis ist hoch, der Ladevorgang wird automatisch fortgesetzt in 8 Stunden. Jetzt ist der Strompreis gerade hoch, weil ich einen dynamischen Stromtarif nutze, habe ihn aber angesteckt und sobald immer der Strompreis günstig ist, wird automatisch automatisch geladen und ich lade immer zum günstigsten Tarif. Ist das nicht genial? Ja, schaut unbedingt vorbei, checkt die GoE aus. Geniale Wallbox, noch großartiges Team. Ganz liebe Grüße, Link ist im Beschreibungstext.
Du hast dir gesagt, dass der neue Gaskraftwerksplan geht an der Realität vorbei. Du regst dich richtig auf.
Ja, warum? Mir ist das dann nochmal so klar geworden, wo ich diesen Vortrag mir überlegt habe. Und da sitzt ja auch Fachpublikum in so einem Ding, da kannst du ja auch nicht irgendwie irgendwas erzählen. Und du merkst auch, dass weltweit, ich habe ja jetzt lange in der Speicherbranche gearbeitet, dass weltweit diese Preise für Batterietechnologie dramatisch fallen und die Batterien gleichzeitig immer besser werden. Also wir sind bei Batterien im Megawattbereich bei mittlerweile $65 je Kilowattstunde angekommen. Und das ist eine richtige Hausnummer. Das ist jetzt so Anfang, Mitte 2025 gewesen, wo diese Preise rübergegangen sind über einen Ladentisch. So. Und dann geht das ja noch weiter runter. Also das heißt, wie das Fraunhofer-Institut ja auch ausgerechnet hat, dass jetzt Windstrom und Solarstrom günstiger ist als alles andere, sogar mit Batterien. Das heißt, also selbst wenn ich die billigsten Gaskraftwerke baue, dann ist das immer noch ein Problem für unsere Volkswirtschaft, weil das immer noch teurer ist als das, was Batterien kosten würden. Na, das heißt, die Fokussierung auf ein Gaskraftwerk ist insofern hochdramatisch, weil die Gaskraftwerke extrem teuer sind, Gas ist auch teuer. Und das sozusagen eigentlich unser Ziel sein muss, diese Gaskraftwerke nur so wenig wie möglich überhaupt einzusetzen und auch niemals zu viele zu bauen. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn du jetzt zum Beispiel nur ein Tempolimit von 100 hast überall auf der Straße und dein Auto fährt aber 500 km/h, weißt du? Das ist so völliger Irrsinn eigentlich. Ne? Es verbraucht einfach nur wahnsinnig viel Sprit und Kosten und ist natürlich schön, du könntest, aber du darfst nie und brauchst es auch nie. Und das ist gerade im Moment in eine Entwicklung. Und wenn ich über Batteriespeicher spreche, da reden wir jetzt mal ganz kurz drüber, welche gibt es denn eigentlich, die diese Probleme der Energiewende lösen können? Also Speicher haben ja im Grunde die Funktion, vom Tag in die Nacht die Sachen zu speichern. Und wenn wir über große Speicher sprechen, brauchen wir auch saisonale Speicher, weil es in Deutschland tatsächlich immer mal wieder 48-Stunden-Abstände gibt, wo, oder 48-Stunden-Abstände oder Abstände mit mehr als 48 Stunden gibt, wo zu wenig Wind und Sonne da ist. Also es gibt so zwischen 10 und 20 Tagen im Jahr, wo zu wenig Wind und Sonne da ist. Das ist oft auch im Winter mal so 5-6 Tage und dann nochmal vielleicht 1-2 Tage ein bisschen mehr Wind oder Sonne wieder, aber dann wieder nochmal 5-6 Tage, also mal 2 Wochen am Stück, kann es schon mal sein, dass das ein Problem ist. Ja, es ist nicht so, dass es nie hell wird, es wird ja jeden Tag hell, aber es kann schon sein, dass es mal richtig zu wenig Wind gibt. Und dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man da rangehen kann. Und das hat sie in diesen Berichten halt auch überhaupt nicht mit berücksichtigt. Und einfach mal, um euch mal so ein paar Speichertypen zu nennen. Es gibt ja viele verschiedene Speichertypen. Wir haben natürlich diese Batteriespeicher. Das sind die Speicher, über die wir jetzt heute hauptsächlich sprechen. Aber es gibt natürlich auch Kondensatoren. Es gibt Schwungmassenspeicher. Es gibt Spulen. Es gibt aber auch Wärmespeicher. Also wir haben in Dänemark zum Beispiel große Wärmespeicher, also auch Fernwärmenetze und Nahwärmenetze, wo riesige Mengen an überschüssigem Strom einfach in warmem Wasser umgewandelt werden und dieses warme Wasser wird dann verteilt an die Haushalte, um damit zu heizen. Dann haben wir natürlich Druckluftspeicher, die auch unfassbar billig, in großem Maßstab zumindest sehr, sehr billig hergestellt werden müssen, wo man einfach nur mit überschüssigem Strom Luft in große Tavernen pumpt, ja, dass dann hoher Druck entsteht.
Die ordentlich komprimiert die Luft und dann entsteht dann Druck. Da wird dann sozusagen dieser Druck in diesen Speichern dann ist dann drin. Und wenn man wieder Strom braucht, dann lässt man was von dem Druck raus und dadurch entsteht wieder Strom am Ende. Generator und, wird dann wahrscheinlich angetrieben.
Ja, genau. Das ist total irre. Also es gibt dann diese Druckluftspeicher. Es gibt sogar in Niedersachsen irgendwo gibt es hier einen großen. Den hatten sie mal, wollten sie mal ausstellen. Dann haben sie ihn wieder als so Forschungsding gehabt und haben ihn dann wieder reaktiviert. Und heute sind sie kreuzfroh, dass sie den und haben den sogar noch ausgebaut und den Druck da drin jetzt nochmal ein bisschen erhöht, weil diese Drucklaufspeicher natürlich in der Lage sind, ganz schnell ganz viel Energie aufzunehmen und auch wieder abzugeben. Ja? Und das in den riesigen Mengen. Also wir reden hier über Multimegawatt. Speichern, ne, mit 200-300 Megawattstunden an Kapazität. Das ist irre, was die Dinger leisten können. Und das ist jetzt auch nicht schwer, irgendwo ein Loch zu buddeln oder solche großen Druckluftbehälter oder natürliche Vorkommen auch zu nutzen. Das ist eigentlich eine gute Geschichte. Und dann kannst du natürlich auch noch neben Druckluft und anderen Sachen, kannst du natürlich auch noch Power to Gas, Power to Heat nutzen. Es gibt auch irre Speicherentwicklung mit Kalk irgendwie, der dann getrocknet wird, also ganz hohe Temperaturen, und sobald Wasser draufkommt, wird er wieder flüssig und entwickelt 500, 600, 700 Grad Temperaturen. Das heißt, hast du so hohe Temperaturen, dass du wieder Strom draus machen könntest. Oder auch mit so einem Salz, so Flüssigsalzen, ja, so bei 600 Grad liegen. Das ist alles in der Mache, aber wir haben halt schon diese Speicherung, also Druckluftspeicher, das ist alles schon da. Wärmespeicher, Batteriespeicher, das ist halt alles schon Technologie, die muss gar nicht mehr erforscht werden. Und damit können wir schon einen riesen Schritt in die richtige Richtung gehen. Und das lässt die Wirtschaftsministerin einfach komplett in ihren Überlegungen außen vor. Und wir reden jetzt über Batteriespeicher.
Also als gäbe es diese alternativen
Speicher
alle nicht. Genau,
als gäbe es das nicht. Ne? Also in dem Bericht der Bundesnetzagentur geht sie davon aus, dass wir, und jetzt wird es total verrückt, dass wir 2030 bei den stationären Speichern ungefähr eine Leistung haben von 2 Gigawatt. Das steht in diesem Bericht drin, den verlinken wir euch natürlich auch unten in dem, hier unten in der
Videobeschreibung. Oder in der, ne? Episodenbeschreibung.
Genau, da geht sie davon aus, dass es 2 Gigawatt sind bei den stationären Speichern. Und jetzt ist das Verrückte, Robin, dass wir jetzt schon, und da muss man nur mal auf die energycharge.info vom Fraunhofer-Institut gehen, da kann man sich angucken, ich habe jetzt hier den Stand vom 27.11.2025 mir einfach mal runtergeladen, da kann man sich das angucken, dass wir heute schon über 15 Gigawatt an flexiblen stationären Speichern in den Netzen haben, an Leistung. Und die Speicherkapazität von diesen Speichern ist deutlich größer. Das sind sogar fast 24 Gigawattstunden. Ne? Jetzt sind wir im Dezember, ist vielleicht sogar schon noch ein bisschen mehr geworden. Also das heißt, dass sie diese Realität völlig außen vor lässt, dass sie sagt, na ja, die Speicher sind nicht genug da, wir brauchen Gaskraftwerke und 2 Gigawatt, das ist halt so, wie es ist. Das wird 2030 nur 2 Gigawatt sein, obwohl heute schon 15 Gigawatt da ist mit 25 oder 24 Gigawattstunden Kapazität. Und das ist völlig verrückt. Das ist völlig verrückt. Natürlich kann man sagen, okay, da sind jetzt nicht alle von den Speichern, sind jetzt netzdienlich, ja. Das kann kann man sagen, okay, das ist
Oder die brauchen zu lange, um entsprechend zu greifen, die sind vielleicht zu träge oder irgendwie sowas.
Ja, nee,
so.
Das kann man nicht sagen, weil Speichertechnologie, also wir reden ja über Eisenphosphat, Speicher und Batterietechnologie, das sind ja, das Krasse bei diesen Speichern ist, dass die wirklich im Millisekundentakt von Einspeisen auf Ausspeisen wechseln können. Also die können unfassbar schnell, und es gibt fast nichts, was schneller reagieren kann als Batteriespeicher.
Ich wollte sagen, das ist doch die Stärke von
Batteriespeichern. Das ist genau die Stärke von diesen Dingern. Und dann hat sie sozusagen, nimmt sie an, 2 Gigawatt an Leistung zur Verfügung zu stellen mit Batteriespeichern in 2030. Das ist eigentlich völlig Quatsch.
Wo lebt die denn?
Quatsch. Oder auch 2035. Das ist auch in diesem Bericht ganz schön aufgemalt mit so einer schönen Grafik. Was dann aber total verrückt ist, das bidirektionale Laden, das sagt sie, das wird ja berücksichtigt in ihrem Szenario. Und,
also, dass man praktisch alle Elektroautobatterien anschließt und sie auch nutzt als Speicher.
Genau. Und das Verrückte ist, man spricht ja, die Energiewirtschaft spricht von flexiblen Lasten im Stromnetz. Die braucht man, um das Stromnetz stabil zu halten. Beim Stromnetz ist ja das Besondere, dass man immer so viel Strom erzeugen muss, wie dann auch gleichzeitig abgenommen wird. Also Angebot muss man gleich Nachfrage sein. Das heißt, wir brauchen in einem modernen Energienetz oder Stromnetz brauchen wir Puffer in diesem Netz. Und sie hat dann eine Sache gemacht, ganz am Anfang. Sie hat gesagt, ja, mit dem Strom, Umstellung der Sektoren, Verkehr und Wärme werden wir wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Strom brauchen. Aber, und das ist jetzt der Knaller, da sagt sie, wir haben bis 2030 ungefähr 725 Terawattstunden Strom. Heute haben wir ungefähr 560 Terawattstunden Strom, die wir so brauchen. So, und jetzt mit der Energiewende in 5 Jahren brauchen wir 700 und in 2035 ungefähr 940 Terawattstunden Strom.
Mhm.
Experten sagen aber, wenn wir das wirklich richtig forcieren hier rangehen und die Wirtschaft jetzt nicht komplett zusammenbricht und alle Industrie abwandert, ja, die braucht ja auch viel Strom, dann brauchen wir eigentlich, um so eine Energiewende zu schaffen, 1400, 1800 Terawattstunden irgendwo 2045. Also wir brauchen doch deutlich mehr als diese 1000 Terawattstunden. Und jetzt sagt sie, na, bis 2035 brauchen wir nur 940. Das heißt, sie sagt einfach, wir brauchen da nicht so viel Strom, liebe Leute. Wir brauchen nicht so viel Strom. Und dann brauchen wir natürlich auch nicht so viel erneuerbare Energien. So, ne? Und dann sagt sie, naja, dann machen wir den Windenergie, machen wir so ein bisschen und nicht mehr so viel dazu. Photovoltaik können wir noch ein bisschen weitermachen. Und wir brauchen diese flexiblen Lasten. Und die flexiblen Lasten schreibt, also das ist irre, da schreiben die von dem Forschungsinstitut in Köln, schreiben sie, flexible Lasten brauchen wir so 65 Gigawatt. Ne? Also euch mal, um eine Zahl zu sagen, Deutschland hat maximal in der Spitze 75 Gigawatt im Moment an Leistung, die Deutschland insgesamt braucht, um sich zu versorgen in der Spitze, wenn alles läuft. Nachts ist das ein bisschen weniger, 35 Gigawatt. So. Das heißt, dazwischen schwankt das. Jetzt sagt Frau Reiche, nee, diese 35, 40 Gigawatt, die wir im Moment mit Gaskraftwerken haben, das reicht nicht aus, das muss hochgehen. Ne, das hat die Habeck-Regierung auch schon gesagt. Die haben gesagt, na, so 10, 12 Gigawatt sollten wir nochmal dazu bauen, so 40, 50 Gigawatt wäre schon gut, wenn wir das haben. Dann kommen wir eigentlich so schon ganz gut hin. Wenn man und das ist natürlich eine Entwicklung. Und dann kann man sagen, okay, diese flexiblen Lasten, die kann man aber mit Batteriespeichern oder auch Blockheizkraftwerken mit kleinen Gaskraftwerken speichern. Aber sie redet immer von großen Gaskraftwerken. Genauso könnte man aber auch sagen, solche Pumpspeicherkraftwerke könnten das ja auch zur Verfügung stellen. Oder Batteriespeicher könnten auch diese flexiblen Lasten zur Verfügung stellen. Und die flexiblen Lasten, das ist eigentlich das, worum es geht. Sie sagt, die flexiblen Lasten sollen Gaskraftwerke sein, anstatt zu sagen, naja, so wie es in dem Bericht in Köln, aus Köln da auch drinsteht, das können aber auch Batteriespeicher sein. Mhm. Dann sagt sie, na, das ist aber zu teuer. Also Bundesnetzagentur, ich habe ja gerade über diese 2 Gigawatt da geredet, dass das ein bisschen zu wenig ist, weil wir haben jetzt schon mehr. Die Bundesnetzagentur hat so eine kleine Fußnote da reingetan und hat gesagt, naja, aber die Speicher, die sind ja doch recht teuer oder die Annahmen hier in unserem Papier sind noch relativ teure Batteriespeicher und dadurch, dass die ja nicht dass die Nachfrage noch nicht so hoch ist, werden die sich auch nicht so groß positiv entwickeln. Und die haben einen Kilowattstundenpreis angenommen, der deutlich höher ist als der Kilowattstundenpreis, den wir heute schon haben. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also das ist völlig verrückt eigentlich.
Nicht aus der Vergangenheit.
Ja, das ist so wie der ADAC, der gesagt hat, oder was war das, VDI, der da so eine Studie rausgebracht hat zur Elektromobilität und die gesagt haben, naja, das Elektroauto ist voll schlecht in der Ökobilanz gegenüber einem Diesel, weil so und so und so. Und dann haben sie 5, 6 Sachen da rausgepickt und haben gesagt, dass diese Stellschrauben hatten wir. Und dann haben sie einen Strommix genommen von 2017, wo noch viel mehr Kohlestrom da war. Dann haben sie eine Energiebilanz der Batterie genommen von vor etlichen Jahren vorher, die heute viel, viel besser war. Dann haben sie das ganze Recycling-Thema komplett rausgerechnet. Also haben sich das so richtig schön gerechnet für zugunsten des Diesel und wurden dann mit Kritik überhäuft, dass das totaler Schwachsinn ist, was sie da gerechnet haben. Zu Recht ja auch. Und genau das Gleiche macht jetzt hier Frau Reiche mit diesen Batteriespeichern, die schon viel mehr da sind, als wir sie eigentlich, als sie in ihren Berichten annimmt. Und die schon viel billiger sind, als das, was sie eigentlich annimmt. Und da wird es halt dann so ein Stück weit kriminell, ne? Wenn ich irgendwie einfach knallhart die Unwahrheit sage. Und das ist das, wo ich mich so unfassbar drüber aufrege, weil unsere Regierung auch diese Entwicklung weltweit nicht richtig sieht. Also in Kalifornien haben wir riesige Batteriespeichermengen, die genau das machen, dass sie Strom puffern über den Tag und abends, wenn dann hohe Nachfrageschübe da sind, wenn die Leute alle nach Hause kommen, dann können diese Batteriespeicher gigantische Mengen an Strom liefern. Das heißt, die Gaskraftwerke gehen gar nicht mehr an. Und wenn man sich jetzt überlegt, ich habe es ja gesagt, bei den Netzbetreibern sind so 300 Gigawatt an Leistung zur Anmeldung mit
genau,
600.
Genau, das wollte ich jetzt gerade fragen, weil da stehen ja auch schon ganz viele Schlange. Also nicht nur,
genau,
dass es jetzt schon mehr gibt, als die Frau Reiche erzählt, sondern es stehen ja auch ohne Ende. Ja. Und das muss ja durchgenehmigt werden. Und da hängt es ja auch.
Und da sind auch viele Glücksritter dabei, da muss man auch sagen, bei den Netzbetreibern. Da sind natürlich viele, viele Investoren, die sagen, hey, wir wollen damit Geld verdienen, weil die Speicher rechnen sich ohne Subventionen bereits. Also diese Deltas der Strompreisschwankungen sind so hoch, dass sich die Speicher ohne Subventionen rechnen. Und weil sie halt so billig sind. So, jetzt wollen ganz viele Leute in diesen Markt rein und sagen, Mensch, damit kann ich richtig Geld verdienen. Ja, das sind leider nicht so Leute wie wir, sondern das sind halt irgendwie große Investoren, die sagen, hey Mensch, mit solchen Speichern können wir viel Geld verdienen, billig voll machen. Wenn es teuer ist, machen wir sie leer. Lässt sich richtig Geld mit verdienen. Und diese gigantischen Mengen an Speichern, die da gerade auf den Markt kommen, werden dazu führen, dass diese Spitzen, diese Strompreisschwankungen, diese extremen Schwankungen natürlich auch deutlich geglättet werden. Also das sieht man auch in Kalifornien oder anderen Ländern, dass das deutlich geglättet wird und dass dann diese Probleme dieser hohen Strompreisspitzen deutlich entschärft werden. Und das ignoriert sie ja natürlich auch. Wenn man jetzt sagt, diese Spitzen sollen jetzt Gaskraftwerke glätten, also die Nachfrage sozusagen, die Überschussnachfrage, die hohe Nachfrage am Nachmittag sollen Gaskraftwerke ausgleichen und nicht die Batteriespeicher, dann macht man ja genau das Gegenteil von dem, dass man glättet, sondern man verschärft sozusagen immer, wenn man die Gaskraftwerke, die teuerste Technologie von allen anstellt, dann verteuert man halt den Strompreis enorm. Das heißt, ihr Ziel müsste eigentlich sein, diese Gaskraftwerke auf vielleicht 3, 4, 5% des Jahres, da wo es wirklich nicht anders geht, da müsste man sie anstellen. Und in den ganzen Rest, weil ich habe ja über ein Riesenthema noch gar nicht gesprochen, den ganzen Rest die Batteriespeicher nutzen. Und das einzige Lichtblick, wo ich jetzt sehe, was sie gemacht hat, ist die bidirektionale Laden mit in diesen Bericht mit reinzunehmen. Also das bidirektionale Laden hat sie tatsächlich hier mit einem großen, mit einer großen Steigerung auch mitgenommen, dass sie sagt, naja, das bidirektionale Laden wird eine Rolle spielen in dem Energiesystem und das wird auch ein Teil der Lösung sein. Also das soll bis 2035 hier 6,6 Gigawatt an Leistung darstellen und das ist natürlich schon eine Nummer. Ne? Also und vielleicht auch sogar noch größer, wenn man sich überlegt, dass heute schon 150 Gigawattstunden auf 4 Rädern durch die Gegend fahren. Und nur wenn ein Bruchteil davon an der Ladesäule steht und in 2035 werden wir wahrscheinlich noch deutlich mehr E-Autos haben, weil das wird dann einfach der Standard sein. Da wird wahrscheinlich 80% der Autos, die drum fahren, irgendwie E-Autos sein, wollte ich ja nicht erzählen. Und dann muss ich aber auch die Voraussetzungen dafür schaffen. Also in dem Bericht, den ich schreibe, als eine Frau Reiche, muss ich ja sagen, hey, die Voraussetzungen für dieses bidirektionale Laden wären zum Beispiel Smart Meter überall zu haben. Ja, das ist sozusagen eine Riesenbaustelle, die sie auch überhaupt, ne, sie sagt, nee, die Gaskraftwerke, aber diese Smart Meter, das wäre eigentlich
viel wichtiger.
Ja, das wäre das, weil, also das ist eigentlich das Fundament von allem, ist, dass das intelligente Netz da ist, dass wir diese Puffer natürlich auch irgendwie reinkriegen und das ist brutal. Und deswegen rege ich mich so auf. Deswegen habe ich gesagt, lass uns doch mal hier nochmal eine Folge darüber machen. Ja.
Guck mal, das ist, man muss sich das so vorstellen, das ist wie wenn wir versuchen, alle digital zu sein, so, aber der Computer ist noch nicht da. Ja. So, das ist so ein bisschen, also da können wir irgendwie keine Software runterladen, wir können auch nicht ins Internet gehen, weil das Smart Meter ist praktisch überhaupt die Grundlage, die Basis für die neue Energiewelt, wenn man so will, oder eigentlich aktuelle Energiewelt. Jetzt ist aber nochmal ein Punkt, was ich ja bei ganz klar raushöre, und das ist ja schon mal echt auch hammerhart, muss man ja auch immer ganz klar sagen, ist nicht die erneuerbaren Energien sind die, die den Strompreis teuer machen, sondern ja, das schwächste Glied in der ganzen Kette.
Genau.
Und das sind eben die Gaskraftwerke, weil für manche mag es vielleicht überraschend sein, aber wir importieren Erdgas, damit wir es da schön verbrennen können. Sprich, wir sind ja voll darauf angewiesen, dass wir das Zeug bekommen. Was kommt es dann mit Fracking irgendwie aus den USA oder irgendwie aus Ölproduktion, aus Ölarabien oder sonst was irgendwie? Also das ist natürlich so richtig fein, schön, teures Erdgas, das da verbrutzelt wird, damit wir hier eben und den Strompreis dadurch richtig schön nach oben bringen können.
Ja,
weil das ist ja der Gag, ne? Also, und das ist ja schon mal so ein erster wichtiger Mythos, nee, die erneuerbaren Energien, die machen es günstig und die Gaskraftwerke machen es wieder teuer. Das ist ja auch schon wieder völliger Unsinn.
Genau.
Und man muss sagen, eine Sache, die ist sehr positiv, es ist tatsächlich jetzt, ich weiß noch nicht, wie weit es genau ist, aber es ist irgendwie durch den, ich glaube, Bundestag, jetzt muss es vielleicht noch durch den Bundesrat durch, ist tatsächlich jetzt ein Gesetzesbeschluss durch, der besagt, also sag mal, der es möglich macht, überhaupt jetzt bidirektionales Laden überhaupt erst zu ermöglichen, weil wir reden da seit Jahren über Jahren über Jahren, gefühlt, fühlt sich schon wie Jahrzehnte fast schon an darüber. Und die Autos können es auch schon, sehr viele, sprich die Autos können nicht nur Strom reinsaugen, sondern auch noch den Strom abgeben.
Genau.
Natürlich braucht man da auch noch entsprechende Wallboxen dafür und so weiter, die waren auch noch sehr teuer, die werden jetzt aber auch gerade günstiger. So, das, aber wieso das nicht gekommen ist, ist, weil du praktisch die doppelte Besteuerung hast, sprich immer erst, wenn du, also diese ganzen Netzentgelte, Umlagen und Stromsteuer und alles drum und dran, ja, das ist ja das, was den Strompreis so teuer macht, nicht der eigentliche Preis an der Strombörse, ja. Und das ist praktisch bisher so gewesen, dass wenn du ja den Strom einmal in die Batterie reinholst, zahlst du die ganzen Steuern und Abgaben und das musst du aber auch wieder nochmal zahlen, wenn du wieder den Strom aus der Batterie rausnimmst.
Genau.
Das ist praktisch eigentlich völlig unnötige Doppelbesteuerung und das, diesen absoluten Unsinn, der ja das bidirektionale Laden einfach eins zu eins aufgehalten hat, weil es dadurch nicht wirtschaftlich ist und deswegen bietet es natürlich auch keiner an, wenn das, wenn du dafür drauf zahlst, ist das jetzt nicht so schön. Das haben sie jetzt zum Glück beschlossen. Ich weiß nicht, ob es 100% durch ist, aber ich meine, es ist durch den Bundestag. Ich weiß nicht, ob es noch durch den Bundesrat muss, aber sieht gut aus, dass wir da jetzt endlich die Stellschrauben gedreht haben, dass das funktioniert. Sprich, die aktuelle Regierung scheint das ja auch nach vorne bringen zu wollen. Und jetzt muss man sich mal das Potenzial von diesen ganzen Elektroautos reinpfeifen. Und ein Gedanke noch, das muss ich nochmal sagen. Und jetzt ist natürlich, jetzt kommt natürlich doppelt obendrauf, dass es keinen Sinn macht, dass die Regierung sagt, ja, wir wollen ja hocheffiziente Verbrenner, die hocheffizient
genau,
sind. Ja, wieso?
Genau,
ja, weil sie hocheffizient sind. Nein, wir wollen Elektroautos. Und die Regierung muss natürlich da stringent in eine Richtung gehen und sagen, natürlich wollen wir die Elektroautos, weil die Elektroautos sind nicht nur wichtig für eine Mobilitätswende, leise, kein Abgase mehr, bla, CO2 besser etc. pp., sondern wir brauchen die ganzen Elektroautos ja auch noch für die Energiewende als Speicher.
Mhm.
So,
genau.
Weißt du so, also das ist ja alles ein Gesamtsystem. Und da wird an der einen Stelle geflickschustert und an der anderen Stelle, und da wird es auch schon eingeplant, aber auf der anderen Stelle, wo dann die Elektroautos gefördert werden sollen und eben nicht irgendwelche blödsinnigen, hocheffizienten Verbrenner, die niemals hocheffizient sind, gefördert werden, sondern tatsächlich will man mehr Batterien und damit könnte man ja sogar, und das ist ja das Allergeilste, du musst ja gar nicht sozusagen als Gesellschaft, wenn du so willst, diese ganzen Speicher bauen, wenn die Leute Geld dafür bezahlen, sich so ein Elektroauto zu kaufen und damit
dann
praktisch einen Teil der Lösung selbst finanzieren.
Ja.
Also wie geil ist das denn?
Ah. Ja, genau.
Okay.
Genau, man kann ja auch so aus so Studien machen, was bringt so ein Elektroauto dann, das lohnt sich sogar finanziell, also Belgien, Holland, Dänemark, glaube ich, da kannst du das überall sowieso schon machen. Und auf der Intersolar 2025 haben wir mit dem Gründer der Intersolar mal ein Video darüber gemacht, weil das war das Thema, bidirektionales Laden. Und das spart dem Nutzer zwischen 350 und 730 Euro im Jahr, wenn der einfach sein Auto zur Verfügung stellt. Und das macht sich macht sich voll, wenn es billig ist, und wenn es teuer ist, entlädt es sich wieder und kriegt da ein bisschen was dafür. Auch flexible Netzentgelte spielt da vielleicht auch noch eine Rolle, dass man dann in den günstigen Phasen dann sozusagen das Netz unterstützt. Und das ist gigantisch. Also das ist gigantisch, wenn man das jetzt sozusagen nicht nutzen würde. Und um dir mal eine Zahl zu nennen, wir hatten 2024, hatten wir insgesamt 459 Stunden negative Strompreise an den Börsenstrompreisen, also Stunden pro Jahr. Mhm. Und im Jahr hat irgendwie 8000 noch was Stunden. Und 459.
Nur mal ganz kurz, das bedeutet, man bekommt Geld, wenn man Strom
genau,
abnimmt.
Nur genau, mal so. Negative Strompreise heißt, du kriegst Geld dafür, dass du, wenn du Strom abnimmst, also die Großindustrie
teilweise. Klingt verrückt, aber das gibt
genau.
es.
Die Großindustrie teilweise, wenn die so solche dynamischen Tarife haben in der Großindustrie, die haben dafür Geld bekommen, wenn sie Strom abnehmen. Das gab es auch jetzt ein paar Mal 2023, 2024 auch so ganz extreme Tage mit minus 70 Cent oder 60 Cent. Das würde natürlich, solche Speicher würden diese Negativstunden von 459 deutlich nach unten senken, weil die Speicher natürlich sozusagen immer gegensätzlich arbeiten. Also die Speicher wollen immer, wenn es billig ist, sich voll machen, und wenn es teuer ist, wieder leer machen. Aber wenn das alle machen, glätten sie natürlich das. Es wird immer noch Schwankungen geben, aber nicht mehr so krass.
Die werden kleiner.
Und dann werden diese negativen Strompreise erstmal wieder negativen Strompreiszeiten nochmal weniger, was natürlich für die Volkswirtschaft auch jetzt nicht unbedingt
gut und
also sei denn, die,
ist,
die Produktion kann extrem flexibel reagieren, aber das können sie in der Regel nicht so stark. Ist das für die Volkswirtschaft natürlich auch ein großer Vorteil, wenn man so eine Verlässlichkeit hat. Und das hat, glaube ich, auch unsere Regierung nicht verstanden. Das ist sowas, was ich auch sehr oft postuliere oder erzähle in den Vorträgen. Die Energie an sich, also du musst dir das so ein bisschen vorstellen wie das Internet. Am Anfang hast du, oder bei den Smartphones oder Handys, am Anfang hast du 50 Cent für eine SMS ausgegeben, ne? Richtig teuer.
Oh ja.
Dann hast du irgendwie einen Internetvertrag gehabt mit Megabyte, Euro oder weiß ich nicht. Also es war irre teuer, zu telefonieren und SMS zu schreiben. Ne? Und irgendwann kam dann das Internet. Das Internet hat dann plötzlich die Datenvolumen auf den Markt gebracht. Dann hatte man plötzlich Datenvolumen. Dann hat man angefangen mit Internet-Telefonie, also das Telefonieren an sich wurde plötzlich extrem billig, weil du hast ja nur noch die Kosten fürs Internet gehabt, 20 Euro im Monat, und konntest aber über das Internet telefonieren. Also du hast nichts mehr pro Minute bezahlt. Du hast keine SMS mehr bezahlt, weil du hast WhatsApp benutzt übers Internet. Und plötzlich wurde dieses ganze Geschäftsmodell der Telekommunikationskonzerne geschreddert. So. Und die mussten sich dann andere Sachen überlegen, wie man dann halt den Kunden, ne, die Sachen aus dem, die das Geld verdient. Und bei der Energie wird es ähnlich passieren, dass wenn du ganz, ganz viel Solar und Wind ausbaust und auch diese Batterien hast, dass du ganz große Zeiten im Jahr hast, also 80-90% der Zeit, da bin ich wieder am Anfang von dem Podcast-Folge, hast du ganz viele Zeiten im Jahr, dass den großen Teil des Jahres wird Energie oder Strom sehr günstig werden, zumindest in der Herstellung. Ich weiß, ich kann jetzt nicht sagen, wie es mit Steuern und Abgaben und so wird, aber der Strompreis insgesamt, die Herstellungskosten für Strom, wird sehr günstig werden. Energie, Strom wird, wenn die Sonne scheint, sobald die Sonne scheint, sehr billig werden, weil wir so viel Solar haben. Oder wenn es mal ein bisschen windig wird im Winter, dann wird plötzlich ganz schnell der Strom sehr billig, weil alles viel zu viel Strom produziert und wir gar nicht so viel Strom abnehmen können, es sei denn, wir speichern es dann irgendwo. Und das muss auch so eine Bundesregierung, das ist ja auch gut für die Volkswirtschaft, wenn Energie billig wird. Ne? Das hat ja China total verstanden, dass das ein Wettbewerbsvorteil ist, billigen Strom aus PV und Wind zu haben, weil das für die Industrie einfach ein Riesenvorteil ist, billigen Strom zu haben. Das hat aber unsere Bundesregierung leider noch überhaupt nicht verstanden. Und diese Speicher sind natürlich ein Mittel, das billig zu halten. Die Gaskraftwerke sind genau das Gegenteil von dem, was ich für die Wirtschaft eigentlich tun muss. Und das ist nicht nachvollziehbar in meinen Augen und lässt mich wirklich sprachlos zurück. Na gut, sprachlos werde ich nicht. Ich rede ja trotzdem ganz schön viel.
Vor allem, dass das auch im Wirtschaftsministerium dann angesiedelt ist, macht es gleich doppelt so schlimm. Ja?
Genau.
Also hallo, also das eigene Haus torpedieren, irgendwie, ja, ich treffe mal Energieentscheidungen, die schlecht für die Wirtschaft sind. Hä? Aber du bist, das ist doch das gleiche Haus.
Genau.
Das macht doch alles gar keinen Sinn.
Genau, und eigentlich hat das dieses Thema Speicher und Wertschöpfung vor Ort und Energie produzieren vor Ort natürlich riesige Vorteile, also volkswirtschaftlich, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen, der Euro, der hier im Land bleibt, ist zehnmal mehr wert, als der ins Ausland geht. Auch die Jobs, ne? Du brauchst natürlich hier Leute, die Windräder aufbauen, du brauchst hier Leute, die Solaranlagen installieren. Vielleicht könntest du sogar auch eine eigene Produktion von PV hier wieder im Land ansiedeln, wenn du sagst, okay, wir machen hier voll Möhre, gehen wir da in diese Technologien rein oder auch bei den Batterien. Ja, die Chinesen fangen jetzt an, hier bei uns Batteriewerke aufzubauen. Wäre auch cool gewesen, wenn da irgendwie eine deutsche Firma mit dabei gewesen wäre, ja, und nicht nur BYD und CATL und wie sie alle heißen. Aber gut, ja. Dann ist so, der ist der Weg der Dinge, ne? Das ist halt schon verpennt. Aber wenigstens bei dem, was jetzt dahinter kommt oder bei dem, was jetzt hier sozusagen noch möglich ist, es gibt ja auch ein paar Startups hier, Batterie-Startups in Deutschland, die auch irgendwie neue Technologien haben. Das gibt ja auch so Sprünge dann, Technologiesprünge, vielleicht nochmal mit einer neuen Technologie, wo wir dann wieder mitspielen können. Aber Richtig. Wenn wir sozusagen diese Entwicklung ignorieren seitens der Regierung, dann ist es für diese Startups natürlich total schwierig, da überhaupt einen Fuß in die Tür zu bekommen. Wenn die Bundesregierung aber sagen würde, hey, Batteriespeicher sind wichtig, also wir reden jetzt nicht mehr über große Gaskraftwerke, sondern wir reden jetzt über Gigawattspeicher. Also die Bundesregierung würde sagen, hey, wir brauchen jetzt 500 Gigawattstunden Großspeicher in Deutschland. Das bauen wir jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Das ist ja auch so irre, dass man das super schnell, super billig bauen könnte, im Gegensatz zu Gaskraftwerken, die sehr viel länger brauchen und auch relativ teuer sind. Dann hätten natürlich diese Firmen in Deutschland auch eine Riesenchance, daraus zu profitieren. Ne? Also wir haben Tom Bötticher hier gehabt im Podcast, der über Batterietechnologie gesprochen hat, über sein eigenes Batterie-Startup. Da sind ja noch riesige Möglichkeiten. Diese Entwicklung ist wie bei Photovoltaik gerade ganz am Anfang und hat noch riesiges Potenzial nach hinten raus. Und du merkst schon, ich bin echt am Verzweifeln, weil das hat fast nur Vorteile und es wird aber komplett ignoriert zugunsten ein paar großer Konzerne, die halt gerne weiter Gas verkaufen wollen und Strom liefern wollen an uns, der im Zweifel viel zu teuer ist, aber das bezahlt ja der dumme Verbraucher und der Bundesregierung ist es ja auch egal, ne? Der Vermieter, dem ist ja auch egal, ob du Gasrechnung riesig hoch hast oder dann doch nur einen Strom für die Wärmepumpe teuer ist. Also der Vermieter bezahlt ja, und so ist die Bundesregierung auch, naja, la kost die Welt, ne? Ist ja nicht mein Geld, lass das mal die Verbraucher bezahlen. Völliger Quatsch.
Ja, aber wie
und
kurzsichtig. Weil guck mal jetzt, das ist ja immer so, es ist ja alles miteinander verbunden, ja? Und dann denke ich mir immer so, dann denkst du nur dieses Element so kurzsichtig, aber es hat ja immer wieder eine Auswirkung, weil jetzt sagst du ja gerade, ja genau, richtig, dann sagen die ja, also sonst doch egal, ob die Leute ein bisschen mehr bezahlen da für Energie, aber dann sind wir gleich wieder beim Thema, Wohnen kann man sich nicht mehr leisten, ja, und so weiter, ja? Aber, das muss man ja auch mit einberechnen, ja? Und stattdessen dann irgendwelche Programme zu machen, um wieder irgendwelche Mietkosten zu senken oder sonst sowas, da hättest du doch schon schön über die Nebenkosten, die wichtigen Kosten wie Strom, Gas, Wärme, tralala, was ja gar nicht unwesentlich ist monatlich als Geldbetrag. am Ende rechnet man es ja irgendwie ins Wohnen und Miete irgendwie da so mit rein und das wird dann wieder teurer. Also das ist ja auch schon wieder unsinnig.
Und du musst dir noch eine Sache klar machen, Robin. Wir haben hier einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir haben hier Russland, die einen Krieg vom Zaun gebrochen haben. Und wir haben ein Energiesystem auf Großkraftwerken basierend, was total anfällig ist. Da brauchst du nur ein paar Raketen reinschießen, dann ist das Ding platt. Haben wir in der Ukraine
gesehen.
Schon wieder
ein Punkt.
So, und dann hat man doch diese Bedrohung tatsächlich da vor der Haustür und sagt, wir machen trotzdem weiter mit Gas, wir tauschen nur den Dealer aus und gehen anstatt von Putin zu Trump und haben dann ein Energiesystem, was hochgradig anfällig ist, anstatt zu sagen, okay, pass auf, wir bauen hier ein paar hundert Gigawattstunden Batteriespeicher, wir machen die sogar, wie jetzt in China die ersten ans Netz gehen, netzbildend, also inselbildend, das heißt, die können diese ganzen Probleme, die wir haben im Netz mit Flicker oder mit Blindleistungskompensation, mit Spannungsabfällen, das können diese Speicher alles lösen. Die könnten sogar Inselnetze aufbauen. Und wie krass wäre es denn, wenn wir ein millionenfach Speicher in den Netzen haben, die auch sozusagen bei einem Angriff weiterlaufen und die Leute mit Strom versorgen können, dann würde ich mir als ein Putin noch dreimal überlegen, greife ich jetzt Deutschland an oder habe ich ein Problem, weil das juckt die sowieso nicht, wenn da ein paar Solarfelder und so und Windkraftanlagen da Raketen reinschießen oder ein paar Batterien, weil die kann ich innerhalb von ein paar Stunden, ein paar Tagen, kann ich das ersetzen, kann ich das aufbauen. Das ist ein Solarfeld, macht weiter Strom, wenn da eine Rakete reinfliegt. Da sind nur ein paar Module kaputt, ne? Und die restlichen machen weiter. Das ist sozusagen ein No-Brainer, wenn ich jetzt aus strategisch-militärischer Sicht darauf gucke, dann muss es eigentlich total in unserem Interesse sein, sich dort so aufzustellen, dass man ein Energiesystem baut, was im Grunde im Prinzip unzerstörbar wird. Und da verstehe ich auch überhaupt nicht, dass es zum einen diesen riesen Vorteil auch noch mit sich bringt. Du musst auch nichts mehr importieren mit dem ganzen Geld, was wir da ausgeben, 80 Milliarden pro Jahr für Fossile. Aber gleichzeitig hast du auch noch ein riesen Abschreckungspotenzial, weil der Junge in Moskau sagt, oh shit, da muss ich aber Millionen von Raketen schicken, das ist ja blöd. 10 oder ne, 5.000 hätte ich hingekriegt, aber ein paar Millionen ist mir dann doch zu teuer, lassen wir lieber, weil das juckt die ja gar nicht und die Bevölkerung macht einfach weiter im Kleinen wie im Großen, also die Einfamilienhäuser haben dann sowieso Strom, weil sie alle versorgt sind, aber auch die kleinen Städte und größeren Städte haben dann partiell dann trotzdem die Möglichkeit, sich versorgen, selbst wenn da mal irgendwo ein paar Stunden Stromausfall ist, die anderen haben alle weiter Strom und nichts bricht zusammen und diese dezentralen Netze stabilisieren sich untereinander gegenseitig. Das ist total der No-Brainer, das zu machen. Und trotzdem also wird es ignoriert.
Da kann ich aus erster Hand erzählen, tatsächlich habe ich inzwischen schon 2 Familien in der Ukraine mit Batteriespeichern versorgt, weil das sind halt befreundete Familien und die haben halt hier gesehen, dass ich ja alles voll mit Speichern habe, weil ich ja ständig da Tests mache und so weiter. Und haben die gemeint, gibt es da irgendeine Möglichkeit, können wir dir das abkaufen oder sowas, weil bei uns fällt halt regelmäßig der Strom aus und das ist echt ein Problem. Ja. Mhm. Und ich habe denen jetzt natürlich da welche zur Verfügung gestellt, einfach so, ne? Also das ist Ehrensache. Ja, das Mindeste, finde ich, was man dazu beisteuern kann. Aber das Wichtige ist, der Batteriespeicher rettet denen jetzt halt öfters den Arsch. Das muss man halt einfach ganz klar sagen, wie es ist.
So.
Da ist es keine Komfortgeschichte wie, ich möchte da mal so ein bisschen mal meinen Strom einsparen, sondern das hat dann auch was mit Überleben und einigermaßen normal, möchte ich jetzt nicht in den Mund nehmen, aber einigermaßen normal leben, weil das ist ja natürlich auch nochmal eine besondere Härte. Also da, wenn man sich damit mal beschäftigt, dann merkt man, wenn man sich auch mit den Menschen damit auseinandersetzt, wie die, in welcher Situation die leben, wie wichtig solche Technologien sind, nicht nur eben für wir sparen mal ein bisschen Geld, sondern reden wir dann von ganz anderen Dimensionen.
Du musst ja nur einmal die Augen zumachen und dir mal jetzt vorstellen, dein Leben ohne Strom. Mach das mal. Setz dich mal hin und überleg dir mal, was würde bei dir zu Hause nicht funktionieren ohne Strom? Mach das
Schalt
mal eine
einfach mal
Minute.
Den Hauptsicherung raus und versuch mal ein paar Tage zu überleben.
Ohne Strom geht nichts. Ohne Strom geht nichts. Und anstatt, dass man sagt, okay, das ist mega wichtig, das ist ganz zentral für unseren aller Wohlstand, das hier umzustellen und sicher zu machen und unabhängig zu werden, tut man so, als hätte man noch die Möglichkeit, 10, 20 Jahre weiterzumachen mit Gaskraftwerken, die am Ende kaum einer braucht, weil die Speicher im Grunde 80-90% der Probleme lösen können. Das ist wirklich super.
Aber das muss man auch schon erstmal können, nachdem man so eine Erfahrung gemacht hat, wir haben billiges Gas, dann greift irgendwie Putin Europa an, und dann ist der Gashahn zu, dann sagt man, um Gottes Willen, das war ja das größte Dilemma aller Zeiten, dass wir uns abhängig gemacht haben von so einem. Warte mal, als Lösung machen wir uns abhängig von einem anderen.
Genau, das ist total dämlich.
Ich weiß nicht, ist das Rückgrat? Es ist ja kein Rückgrat mehr. Das sind die dicksten Eier, die man sich vorstellen kann. Nein, oder
es
was ist,
das ist Lobby,
einfach nur
Lobbytum, ne?
Schlimmste Dummheit. Also sorry, aber das geht ja wohl gar nicht, oder?
Ja.
Und unseren Kindern bringen wir bei, man muss aus seinen Fehlern lernen. Und was machen wir? Wir machen die gleichen Fehler immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ja, toll. Also vielleicht sollten wir eher von Kindern lernen, als die von uns, habe ich manchmal. Die würden, glaube ich, solche Fehler nicht machen.
Genau. Schreibt mal bitte eure Meinung in die Kommentare, ob ich hier total blind bin oder irgendwas ganz Großes, Kluges, Schlaues dahinter nicht erkenne. Ja, oder Robin und ich.
Das würde mich auch interessieren.
Ob
vielleicht haben wir irgendwas,
ob wir wirklich
ganz wichtige Erkenntnis noch nicht.
Ja, da, ob wir einfach total verblendet sind, das wird ja uns ja auch vorgeworfen.
Linksgrün, versifft, verloren.
Aber ich, also je mehr ich darüber nachdenke und je tiefer ich mich mit diesem Thema beschäftige und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr denke ich, Leute, das ist eigentlich fast nur Vorteile, was wir da hätten, wenn wir das machen würden in Wirtschaftswachstum und Wirtschaftswachstum 2.0 inklusive, wenn wir das machen würden. Putin unabhängig werden, von allen unabhängig werden, stabile
Trump
Sachen
unabhängig,
machen.
Bitte.
Trump
Saudi
unabhängig,
unabhängig
werden. Es wäre eigentlich total schlau. Und unsere Frau Reiche sagt, naja, das ist aber irgendwie, nee, habe ich, nee, Gas ist cool. Ja, da denke ich so, Leute, was ist denn hier los? Ist das so ein Fiebertraum? Ich weiß es nicht. Der nicht aufhören will, schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob ihr das ähnlich seht. Oder ob ihr auch gute Argumente habt, die sagen, nee, Felix, du bist da völlig falsch. Wir brauchen 200 Gaskraftwerke und es ist gut, wenn wir wieder zu Putin gehen, weil, Leute, also ihr habt ja mir das überall schon in die Kommentare geschrieben, bei TikTok und Co., aber bisher habe ich noch nicht einmal ein schlüssiges Argument gehört, warum abhängig sein und viel Geld für nichts ausgeben und irgendwas verbrennen gut sein soll. Das ist immer wieder beim Thema, alles wird Strom. Mhm. Ich bin einfach nur ein bisschen sprachlos über so viel Ignoranz und Dummheit.
Jetzt hast du so viel gesagt. Ich glaube, da gibt es auch viel zu verarbeiten. Guck mal, das haben wir doch nochmal eine schöne Folge hier zusammengekriegt. Und ich habe gar nicht alle meine Fragen gestellt. Aber das Gute ist, das Schönste ist ja immer, wenn so ein schönes Gespräch entsteht. Und wir haben ja noch ganz viel vor uns, Leute. Das Jahr hat gerade erst begonnen. Und wir werden noch tolle, viele spannende Gäste hier haben. Und noch viele spannende Themen. Schreibt bitte gerne in die Kommentare, ne, ob es jetzt doch irgendwie, was wir jetzt verpasst haben, was Felix gerade gesagt haben, wieso wir es noch nicht ganz verstanden haben, welche Erkenntnis Frau Reiche hat, die wir nicht haben. Oder schreibt auch gerne mal nochmal, welche Themen euch unfassbar interessieren, welche Gäste ihr gerne sehen wollt. Gerne, wenn ihr tolle, großartige Menschen kennt, ja, wo ihr sagt, oh, die müssen mal zu Gast sein, dann schreibt uns doch mal an post@alleswirdstrom.de und Entschuldigung, wenn wir nicht so schnell antworten, da häuft sich einiges an, aber wir haben es auf dem Schirm und sonst dauert es halt mal ein paar Wochen und dann kommt irgendwann eine Antwort.
Ja, danke euch.
In diesem
euch.
Sinne, Kommentare gehen am schnellsten. Danke dir, lieber Felix, dass du dich mal wieder so schön in Rage geredet hast. Das freut mich immer sehr. Und jetzt aber zur Beruhigung nochmal, mach dir nochmal einen Tee und lehn dich nochmal zurück, entspann dich nochmal. Und euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Uns gibt es übrigens, wenn ihr es nicht wisst, auf YouTube, ne? Da kann man uns sehen. Und natürlich auf allen wichtigen Podcast-Plattformen wie Spotify oder auch Apple Podcast, Deezer, sogar bei RTL Plus oder sowas sind wir, glaube ich. Schreibt mal, wo ihr gerne so zuhört und in welcher Situation. Und dann sehen wir uns hoffentlich schon bald wieder oder hören.
Ich weiß nicht, ob es zeitlich passt, aber frohes neues Jahr.
Frohes Neues. Tschüss.
Jo, bis denn dann. Tschüss.